The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen wunderbaren guten Morgen. Mein Name ist Dagmar Rosenfeld und ich freue mich, Sie in den Tag begleiten zu dürfen. Heute ist Mittwoch, der 17. Dezember.
Es wird nicht reichen, nur an zwei Schräubchen zu drehen, sondern wir brauchen ein ganz neues System, würde ich sagen. Das muss eine mutige Reform sein und ich glaube, das können auch nur die Volksparteien schaffen.
So Bundesarbeitsministerin Bärbel Baas über eine künftige Rentenreform. Dass sie für die SPD in Anspruch nimmt, angesichts von Umfragewerten von 14% noch eine Volkspartei zu sein, das ist die eine Tatsachenklitterung. Die andere ist, dass Union und SPD in der Lage sind, eine mutige Reform zu schaffen. Denn dass ihnen eine solche Reform aus eigener Kraft gelingt, haben beide Regierungsparteien selbst widerlegt. Und zwar durch die Einsetzung einer Rentenkommission. Diese Kommission soll nun ohne Denkverbote, so die Wortwahl von Kabinett und auch Fraktionen, Vorschläge für eine Reform des Rentensystems erarbeiten. Dabei existiert seit Jahren nicht nur ein Strauß, sondern eine ganze Hecke solcher Vorschläge. Es fehlt also nicht an Erkenntnis, sondern am Umsetzungswillen. So ist es gerade mal 5 Jahre her, dass die Kommission Verlässlicher Generationenvertrag ihre Ergebnisse präsentierte, wie das Alterssicherungssystem ab 2025 nachhaltig gesichert und fortentwickelt werden kann. Jetzt neigt sich 2025 dem Ende zu. Reformen aber hat es nicht gegeben. Dafür gibt es jetzt eine neue Rentenkommission. Die wird heute vom Bundeskabinett offiziell eingesetzt. Sie besteht aus 13 Mitgliedern. Immerhin nur 3 von ihnen sind politische Mandatsträger. Die Union entsendet Florian Dorn, CSU-Mitglied, Neuling im Bundestag, 39 Jahre jung, aber 4 Jahre zu alt, um noch Mitglied der jungen Gruppe zu sein. Jener 18 Fraktionsmitglieder, die gegen das jüngst im Bundestag verabschiedete Rentenpaket rebelliert hatten. Allerdings ist Pascal Reddick, der Vorsitzende dieser Gruppe, der 2. entsandte Mandatsträger. Die Union also setzt auf die Generation, die jetzt und in nächster Zukunft das Rentensystem finanzieren muss. Und auch die SPD hat sich für die Jungen entschieden. Sie schickt die Bundestagsabgeordnete Annika Klose in die Kommission, 33 Jahre jung und dem linken Parteiflügel angehörend. Den Vorsitz der Kommission erhält Frank-Jürgen Weise und das ist eine gute Nachricht. Weise war von 2004 bis 2017 Chef der Bundesarbeitsagentur und damit der Umsetzer der Hartz-Reform, die die deutsche Arbeitsmarktpolitik vom Kopf auf die Füße gestellt haben. Unter Weise wurde aus der Bundesanstalt für Arbeit, eine Behörde, deren Schwerfälligkeit schon im Namen anklingt, ein Dienstleister.
Ich war nie Arbeitsmarktfachmann, ich war auch kein Politiker, das ist ein großes Missverständnis. Ich wollte die Sache zum Laufen bringen.
So hat Frank-Jürgen Weise einmal in einem Interview seine Zeit bei der Arbeitsagentur beschrieben. Dass er, CDU-Mitglied, von Gerhard Schröder, einem SPD-Kanzler, eingesetzt wurde, zeigt, es ging um Kompetenz und nicht um Parteipolitik. 2015 dann, auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise, bat ihn Bundeskanzlerin Angela Merkel, zusätzlich die Leitung des Bundesamts für Migration zu übernehmen. Weise, der Mann für schwierige Fälle. Er selbst beschreibt das so.
Und da ist es tatsächlich so, dass ich Menschen erlebe, die in Sorge vor den Themen sind, die Risiken sehen. Und dann mache ich mir selber ein bisschen eine Projektion an eine Wand und sage, so könnte es sein. Und dann zieht mich das in das Bild rein. Und damit übergehe ich manche wirklich großen Risiken. Sie sind da, aber mit einem gewissen Optimismus, auch Realitätssinn und Kraft, zieht mich das in eine bessere Zukunft.
Weise ist einer, der nicht nur die Reformpraxis kennt, er hat auch Erfahrung in der Führung von Kommissionen. 2010 leitete er die Bundeswehr-Strukturkommission. Sie lieferte unbequeme Wahrheiten und Ergebnisse, die auf parteipolitische Interessen keine Rücksicht nahmen. Das Verteidigungsministerium sei eine zersplitterte und systematisch überstrapazierte Gesamtorganisation. Die allgemeine Verantwortungsdiffusion mache eine stringente Steuerung unmöglich. Daher sei das Ministerium von Grund auf neu zu konzipieren, die Anzahl der Dienstposten zu halbieren, von 3.000 auf unter 1.500. Frank-Jürgen Weise und seine Kommission lieferten damals das, was nun die schwarz-rote Regierung von der frisch eingesetzten Rentenkommission fordert. Vorschläge ohne Denkverbote. Es ist davon auszugehen, dass Weise auch dieses Mal abliefert. Die Frage ist nur, was Union und SPD daraus machen. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Politikwissenschaftler Professor Herfried Münkler spricht mit mir in dieser letzten Sitzungswoche des Bundestags über die Lage der Regierung.
Und dann glaube ich, dass in jüngster Zeit so etwas wie eine gewisse Staatsverdrossenheit, Staatsunlust dazugekommen ist.
Börsenreporterin Anne Schwedt erklärt die neuen US-Arbeitsmarktdaten. Außerdem erfahren wir von der allerersten Vogelschnabelspange der Welt und wir gratulieren einer Geistesgröße der besonderen Art. Heute kommt das Kabinett zusammen zu seiner letzten Sitzung des Jahres 2025. Es hat in den vergangenen Monaten ordentlich gekracht zwischen Schwarz-Rot. Und die schlechte Stimmung, sie schlägt sich auch in den Umfragewerten nieder. Allen voran denen des Kanzlers. Mitunter wird in der Koalition unter Führung von Friedrich Merz so heftig gestritten, dass so mancher laut über eine Minderheitsregierung nachdenkt. Über die Verfasstheit von Schwarz-Rot, über Zutrauen und Brandmauern habe ich mit dem renommierten Politikwissenschaftler Professor Herfried Münkler gesprochen. Und unser Gespräch, das hören Sie jetzt. Herzlich willkommen, Herr Münkler.
Guten Morgen.
Herr Professor Münkler, das Jahr neigt sich dem Ende und auch die Zustimmungswerte der Bundesregierung neigen sich und zwar kontinuierlich nach unten. Die Unzufriedenheit unter den Bürgern mit der jetzigen schwarz-roten Koalition ist groß und die Umfragen für den Kanzler, sie sind miserabel. Ist dieses Misstrauen berechtigt oder ist es, wie das Magazin Foreign Policy gerade getitelt hat, Germany loves to hate Friedrich Merz? Glauben Sie, an dieser These ist was dran?
Ja, da könnte was dran sein. Was die äußere Positionierung anbetrifft, würde ich sagen, Merz hat tendenziell alles richtig gemacht. Er hat Macron wieder ins Boot geholt, die Kontakte zu Starmer hergestellt, hat die Polen dabei nicht außen vor gelassen und auch die durchaus nicht ganz einfache Giorgia Meloni mit eingebunden. Das ist eine ungeheure Leistung, die er hier vollbracht hat.
Warum glauben Sie aber fremdeln die Deutschen mit einem wie Friedrich Merz?
Wegen bestimmter Verhaltensweisen. Nicht bei den einen ist es sozusagen diese Abstimmung mit der AfD noch vor der Bundestagswahl, aus der er als Kanzler hervorgegangen ist, beziehungsweise dann gewählt worden ist, die dazu führt, dass man eben grundsätzlich misstraut und denkt, okay, der will aber aus dem Geschirr rausgehen und möglicherweise mit der AfD, also sozusagen Teile der politischen Mitte, sicher auch Teile der Sozialdemokraten und andere misstrauen. Eben von daher. Und dann glaube ich, dass in jüngster Zeit so etwas wie eine gewisse Staatsverdrossenheit, Staatsunlust dazugekommen ist, die sich dann natürlich vor allen Dingen auf den Mann an der Spitze des Staates bezieht, so dass der eine Menge von dem abbekommt, was generell an Unzufriedenheit mit Staat und seinem Handeln, dem Umstand, dass die Wirtschaft nicht wieder angesprungen ist, sondern in einer langen Phase der Stagnation drinsteckt. Da bekommt, glaube ich, Merz als die Spitze dieser Regierung viel ab. Und ich würde sagen, es verweist zurück darauf, dass wir inzwischen eine gereizte Gesellschaft sind, in der das Ressentiment einen erheblichen Platz hat, weil es, wie gesagt, auch durch die relativ einfache Möglichkeit, sich in den neuen Medien Gehör zu verschaffen, eine Stimme gewonnen hat.
Wenn wir über diese Unzufriedenheit mit dieser Regierung sprechen, dann gibt es ja bei manchen im politischen, aber auch im publizistischen Raum die Vorstellung, die Union könne in einer Minderheitsregierung mehr von ihrer Programmatik umsetzen. Die großen Fragen eben von Sozialreformen bis Steuern befreit von einem Koalitionspartner SPD anders und effektiver lösen. Wie beurteilen Sie diese Vorstellung einer Minderheitsregierung?
Naja, das heißt de facto, dass ich die CDU CSU in die Hände der AfD begibt, denn sonst würde sie ja keine Mehrheiten für entsprechende Gesetze bekommen. Das sind Leute, die das jetzt propagieren, Minderheitsregierung, das wäre es, die eigentlich sich nicht trauen zu sagen, sie sollen mit der AfD oder mit Teilen der AfD eine Koalition eingehen. Insofern ist das ein, ich möchte mal sagen, vergifteter Ratschlag, weil das für die CDU wahrscheinlich schwere Zustimmungsverluste in der politischen Mitte, also bei den alten Merkel-Wählern, zur Folge haben würde. Die AfD würde der CDU vermutlich übel mitspielen, denn sie hat ja keine konkreten, machbaren Konzepte für Reformen, nicht? Wenn sie jetzt sagt, bei der Rentenreform, ja, es sollen aber 70% des letzten Einkommens als Rente ausgezahlt werden, aber nicht sagen kann, wo das Geld herkommt, dann zeigt sich, das sind gewissermaßen populistische Seifenblasen, die da hochgezogen werden und glitzern sollen.
Ist es nicht auch möglich, also die Debatte gibt es ja auch, dass durch die Brandmauer, die gezogen worden ist, die AfD erst die Möglichkeit hat, andauernd solche Seifenblasen steigen zu lassen, weil sie eben nie in die Verlegenheit kommt, zu beweisen, dass ihre Seifenblasen nicht zerplatzen?
Na ja gut, die Brandmauer ist ja sozusagen nicht aus Jux und Dollerei hochgezogen worden, sondern unter dem Eindruck der deutschen Geschichte und des Umstandes, dass vor dem Januar 1933 der Ernennung Hitlers zum Reichskanzler es Versuche gegeben hat, die NSDAP in Thüringen zumal, wo sie Bestandteil einer Koalition war, über tendenziell 2 Jahre einzuhegen und zu entzaubern, was gründlich misslungen ist, sondern was gewissermaßen zum Trainingsplatz der NSDAP geworden ist, wie man sich gegenüber rechtsbürgerlichen, konservativen Koalitionspartnern durchsetzt, wie man letzten Endes die Rhythmik der Politik bestimmt und vieles andere mehr. Und es gibt von daher gute Gründe zu sagen, wir wollen es lieber nicht auf das Projekt einer Entzauberung durch Regierungsbeteiligung ankommen lassen. Aber man könnte natürlich auch inhaltlich die Auseinandersetzung stärker führen. Das ist teilweise ja durchaus im Bundestag der Fall mitunter, aber darüber wird relativ wenig berichtet, weil das relativ komplex ist. Beispielsweise die innere Gespaltenheit der AfD in der Frage, ob man mit dem Chrupalla-Flügel sich an Putin anlehnt oder aber mit dem Weidel-Flügel eher in Richtung Trump oder Elon Musk oder wem auch immer schaut, was ja schon trotz gewisser Nähe zwischen Trump und Putin eine Entscheidung ums Ganze ist. Das taucht mal auf und verschwindet wieder und nimmt eigentlich nicht den Platz ein, den es einnehmen müsste, wenn man eine offensive Auseinandersetzung mit der AfD führen will.
Jetzt stehen ja im kommenden Jahr Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt an, auch noch in Baden-Württemberg, aber in den beiden ostdeutschen Ländern sieht es so aus, dass die AfD wohl stärkste Kraft wird. Und wenn überhaupt, nur Bündnisse, die dann von Linkspartei über SPD bis hin zur CDU gehen, eine Regierung gegen die AfD bilden können. Also da muss ja zusammenkommen, was nicht zusammenpasst. Und das erhöht doch nicht die Handlungsfähigkeit der Parteien der Mitte und das wiederum erhöht den Frust der Wähler über die Parteien der Mitte. Wie kommt man da raus aus diesem Kreis?
Ja, das ist natürlich sehr, sehr schwer zu sagen. Also zunächst mal schafft es eine tendenziell handlungsunfähige Regierung. Parteien versuchen da natürlich, ihr Profil zu schärfen, aber indem sie ihr Profil schärfen, machen sie die Regierung handlungsunfähig. Aber die Lösung kann auch da nicht darin bestehen, dass dann die CDU in eine Regierung eintritt, die von der AfD geführt wird. Sicherlich kann man darüber nachdenken, ob man nicht unter Ausnutzung entsprechender eine Geschäftsordnung in der Parlamente und Wahlregeln die AfD eine Minderheitenregierung bilden lässt. Dann muss sie zusehen, wie sie Mehrheiten bekommt. Und wenn man unter diesen Umständen davon ausgehen kann, dass die anderen Parteien stehen und eine AfD-Regierung gewissermaßen am ausgestreckten Arm verhungern lassen, dann wäre das auch eine Möglichkeit der Entzauberung. Denn dann ist gewissermaßen sichtbar, sie kriegen nichts hin. Das ist eine riskante Strategie, weiß ich, ist mir schon klar. Aber das wäre gewissermaßen der einzige Ausweg, den ich sehen kann. CDU, die sich als gewissermaßen Mehrheitsbeschaffer der AfD andehnt, ja, für die ist das ein Akt der Selbstkannibalisierung.
Sie haben eben das Thema angesprochen, die Positionierung der AfD, der Richtungsstreit, soll es gen Russland gehen oder gen USA? Jetzt haben die USA ja ihre neue nationale Sicherheitsstrategie vorgestellt. Und in dieser Strategie werden die rechtspopulistischen Parteien in Europa, dort werden sie patriotische Parteien genannt, als Hoffnungsträger bezeichnet, die sozusagen den Kontinent vor seinem Untergang durch Migration und Zensur bewahren. Diese Unterstützung, die ja bereits seit dem Amtsantritt Trumps offensichtlich geworden ist, auch der AfD erinnert sei an J.D. Vance, der sich ja bei seinem Besuch auf der Münchner Sicherheitskonferenz mit Alice Weidel zu einem persönlichen Gespräch sogar getroffen hat. Von dieser US-Umarmung profitiert die AfD davon?
Das hängt davon letzten Endes ab, wie wir das bei uns kommunizieren. Ich meine, ja, es gibt gewisse Sympathien, das haben Sie beschrieben, für die tatsächlichen rechten Inhalte der AfD. Aber vor allen Dingen, glaube ich, geht es der Trump-Administration darum, die Europäische Union zu schwächen oder gar zu zerlegen, weil das strategische Ziel von Donald Trump seit längerem ist. Das muss man dahinter sehen und dann muss man auch sagen, naja, die Rechtspopulisten in Europa halten einigermaßen zusammen, solange es darum geht, dagegen zu sein, gegen bestimmte Formen der Liberalität, des Verfassungsrechts, der freien Meinungsäußerung und so weiter. Wenn sie da dagegen sein können, dann sind sie geschlossen. Aber untereinander sind sie natürlich nicht besonders grün einander. Das hat sich beim Ausschluss der AfD aus diesen Gruppierungen gezeigt, die denen vielleicht doch zu radikal ist. Da gibt es natürlich auch sowieso eine Erinnerung der jeweiligen nationalen Rechten, dass das mit den deutschen Rechten und den Nazis nicht so ganz schick war, so dass wir dann eigentlich in das Europa von vor 1939 zurückkehren würden. Und wenn man das so kommuniziert und sagt, das wollen die Trump-Leute aus den USA haben und es gibt gewissermaßen Parteien in Europa, die ihnen dabei Hilfestellung leisten, dann könnte das durchaus auch ein Element sein der Aufklärung und der Ernüchterung im Hinblick auf die AfD.
Herr Münkler, ich danke Ihnen sehr, dass Sie Ihre Gedanken mit uns geteilt haben und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
Gerne. Und Ihnen auch einen schönen Tag.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da schaut man auf die amerikanischen Arbeitsmarktzahlen, weil aus denen lässt sich für die Börse eine Menge herauslesen. Was genau, das weiß Anne Schwed, unsere Frau an der Wall Street. Also ab nach New York und einen wunderbaren guten Morgen, liebe Anne.
Hallo Dagmar, ja, die neuen Arbeitsmarktdaten zeigen ein sehr gemischtes Bild. Das ist genau das, was die Börse so nervös macht. Einerseits, im November wurden 64.000 neue Jobs geschaffen, was mehr war als erwartet, vor allem im Gesundheitswesen, im Bau und in der sozialen Fürsorge. Andererseits, im Oktober gingen die Stellen um 105.000 zurück und die Arbeitslosenquote ist auf 4,6% gestiegen. Das ist der höchste Stand seit über 4 Jahren. Dazu kommt, dass die Löhne nur noch um 3,5% im Jahresvergleich zulegten, der schwächste Anstieg seit Mitte 2021. Für die Börse heißt das, die Konjunktur verliert spürbar an Dynamik. Viele Ökonomen sprechen schon von einer Jobs-Recession, weil die Netto-Jobzahlen in den letzten Monaten extrem schwach sind und fast nur aus Branchen kommen, die ohnehin ständig neue Mitarbeiter suchen. Gleichzeitig ist die Inflationsgefahr durch zu hohe Lohnsteigerungen aber vorerst gebannt. Das ist ein Pluspunkt für die Fed, aber auch ein Risiko für die Gewinnkraft von Unternehmen, wenn die Nachfrage nachlässt. Die Märkte reagieren deshalb zurückhaltend. Die Wahrscheinlichkeit für eine weitere Zinssenkung im Januar bleibt bei knapp 25%, weil die Fed diese Daten wegen des Shutdowns als verzerrt einstuft und auf den Januarbericht warten will. Also die Hoffnung auf eine lockere Geldpolitik bleibt zwar, aber die Angst vor einer schwächeren Konjunktur nimmt auch zu und das drückt auf die Bewertungen, besonders bei Tech- und Wachstumswerten, die stark von der Zins- und Konjunkturerwartung abhängen. Gestern schlossen Dow Jones und S&P 500 im Minus. Die Nasdaq legte leicht zu, Dagmar.
Und Dagmar, was geht eigentlich gar nicht?
Ein kaputter Schnabel, das geht gar nicht. Glück hat man allerdings, wenn man als Storch in Thüringen verweilt und die Tierliebe und die Kreativität der hiesigen Bevölkerung hilft. Der MDR meldet eine jener Stories, die an Weihnachten eben besonders gut ankommen. Ein Babystorch ist aus seinem Nest in Bad Salzungen gefallen. Er landete im Garten einer Familie Schmidt und wurde zum Tierarzt gebracht. Doch der Zustand des Jungtiers, er war kritisch.
Der war ein wirtschaftlicher Totalschaden. Der hatte beide Beine gebrochen und den Schnabel gebrochen.
Tierarzt Willi Kalden machte sich vor allem große Sorgen um den Schnabel von Schmitti, wie der kleine Storch von seinen Auffangrettern getauft wurde. Ober- und Unterschnabel lagen nicht mehr korrekt aufeinander, sondern waren deutlich verschoben. Überbiss, würde man sagen im Volksmund. Schmitti konnte weder fressen noch sich putzen. Aber die Mutter des Hauses, Daniela Schmidt, die in der Kieferorthopädie arbeitet, zeigte sich einfallsreich. Sie bastelte mit Geschick dem kleinen Schmitti eine Art Zahnspange.
Wir haben Brackets genommen. Diese Brackets, die man da auf die Zähne setzt.
Die werden rechts und links der Bruchstelle werden die auf den Schnabel geklebt.
Und haben da dazwischen einen Gummi gemacht, um diesen Zug zu kriechen.
Die dann schaffen, den Schnabel wieder in die richtige Richtung Stück für Stück zu ziehen.
Und so entstand die allererste Schnabelspange der Welt. 10 Wochen nach seinem Sturz aus dem Nest ist der Schnabel von Schmitti wieder gerade. Wir lernen, die Thüringer können Rostbratwurst, Klöße und Schnabelspangen für Störche. Frohe Weihnachten, Schmitti.
Und Dagmar, was hat dich heute überrascht?
Dass sich eine junge Frau vor über 100 Jahren eher zufällig für ein Mathematikstudium entscheidet und später zu einer der bedeutendsten Mathematikerinnen ihrer Zeit wird. Die Rede ist von Mary Lucy Cartwright. Ihre Erfolgsgeschichte beginnt in einem kleinen englischen Ort nördlich von Oxford, wo sie heute vor 125 Jahren als Tochter eines Dorfvikars geboren wird. Und schon als Kind ist sie auffallend klug. Ihre Mathematiklehrerin erkennt ihr Talent für Zahlen, Variablen und Formeln. Mary findet Gefallen daran. Mit 19 Jahren besteht sie die Aufnahmeprüfung der Oxford University. Damals, 1919, ist das besonders schwer. An den Unis herrscht Massenandrang. Junge Männer können nach Ende des Ersten Weltkriegs den Militärdienst verlassen und schreiben sich in Scharen an den Unis ein. Und Frauen sind an der Mathematikfakultät ohnehin eine Seltenheit. Mary Lucy Cartwright schließt ihr Studium mit Bestnote ab. Und kurz vor ihrer Promotion, wohlgemerkt als erste Frau der Oxford-Uni im Fach Mathematik, begegnet sie einem Mann, der ihr Leben prägen wird. Ihrem Prüfer John Anderson Littlewood. Als sich 1938 der Zweite Weltkrieg abzeichnet, wendet sich die britische Regierung mit einem mathematischen Problem an Cartwright und Littlewood. Offiziell geht es um elektrische Apparate, um technische Störungen bei Radiowellen. In Wahrheit aber handelt es sich um streng geheime Radarforschung, nämlich mit Hilfe unsichtbarer Wellen feindliche Flugzeuge zu entdecken, in Vorbereitung auf den Krieg. Cartwright und Littlewood finden heraus, dass schon winzige Störungen ausreichen, um bei einer gleichmäßigen Frequenz wilde Zickzacklinien und Chaos auf den Bildschirmen zu erzeugen. Ihre Arbeit hilft dabei, sichere, stabilere Frequenzbereiche zu finden. Und das wird essentiell für die britische Luftverteidigung. Mary Cartwright legte damit den Grundstein für ein Prinzip, das in den 60ern einen Namen bekam, den heute jeder kennt. Butterfly-Effekt. Die Idee, dass im Extremfall der Flügelschlag eines Schmetterlings ausreicht, um ein großes System ins Chaos zu setzen. Mary Cartwright, die Frau, die half, die Unberechenbarkeit der Welt zu erklären. Oder, um es mit dem chinesischen Philosophen Lao Tse zu sagen, was die Raupe Ende der Welt nennt, nennt der Rest der Welt Schmetterling. Butterfly, my butterfly, jeder Tag mit dir war schön. Bleiben Sie aufrecht, irgendwie. Ihre Dagmar Rosenfeld.